Gottes Wort für die heutige Predigt findet ihr im Buch Haggai in Kapitel 2 in den Versen 1 bis 9. Ich lese den Abschnitt zu Beginn einmal ganz vor. Haggai, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist, bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Lasst uns noch einmal miteinander beten. Öffne unsere Augen, damit wir die Wunder in deinem Wort sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir die Stimme unseres guten Hirten hören. Und öffne unsere Herzen für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns veränderst, dass du uns neu den unermesslichen Wert Jesu zeigst, dass du uns ernährst durch das Evangelium, dass du uns befähigst, in einer Welt, die ihn nicht kennt, in einer Welt, die ihn ablehnt, die ihn aber mehr als alles andere braucht, Salz und Licht der Erde zu sein. Wir bitten dich darum, dass du gegenwärtig bist, dass du uns auf dein Wort ausrichtest, dass du uns durch dein Wort veränderst. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Fresh Kills Landfill ist eine 18 Quadratkilometer große Müllkippe mitten im Bundesstaat New York. Und diese Müllkippe gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich glaube, mittlerweile sind das 30, 40, 50 Jahre. Und die erstreckt sich über eine ganze Insel mitten im Bundesstaat New York, der ja aus mehreren Inseln besteht. Und der Bundesstaat New York hat sich gedacht, das sollte nicht so bleiben. Und seit mittlerweile 40 Jahren hat man ein sehr ambitioniertes Ziel. Bis 2035 soll aus dieser weltgrößten Müllkippe der größte Park im Bundesstaat New York werden. Und nicht nur der größte, sondern auch der schönste. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich glaube nicht, dass die das schaffen werden. Man kann das Projekt aber auch immer wieder über Google mitverfolgen. Und mitten in diesem Bundesstaat New York gibt es diese riesige Müllkippe, von der sich der Bürgermeister, der Stadtrat, die Verwaltung erhoffen, dass ein riesiger, wunderschöner Park daraus wird. Und vielleicht, wenn du das hörst, wenn du das vielleicht dann auch noch bei Google nachschauen würdest, lachst du über sowas. Gar nicht unberechtigt. Das ist ein viel zu ambitioniertes, ein vielleicht nicht größenwahnsinniges, aber doch sehr hochgestecktes Ziel. Und damals, in diesem Buch, von dem wir jetzt gerade schon gehört haben, zur Zeit Haggais, in der er als Prophet Gott dient, befand sich auch mitten in Jerusalem eine riesige Müllkippe. Wir befinden uns im Jahr 520 vor Christus, und wenn ihr mal gerade mit reinschaut in den Propheten selber, dann sehen wir gleich in Kapitel 1, Vers 1, dass er beginnt, ungefähr in der Mitte des Jahres zu predigen. Das ganze Buch Haggai besteht aus mehreren Predigten, die von ihm überliefert sind. Und Haggai ist ein Prophet, der ungefähr über 3 Monate hinweg das Volk immer wieder auffordert, ermutigt, korrigiert und zum Volk predigt, damit es den Tempel baut. Und wir müssen uns vorstellen, wir steigen ja jetzt in Kapitel 2 ein, dass er schon im ersten Kapitel das Volk daran erinnert hatte, dass die Stadt eigentlich wieder aufgebaut war. Gottes Volk war aus dem Exil zurückgekommen. Sie hatten die Mauer wieder aufgebaut, ihre Häuser wieder hergerichtet und es standen Ernten an. Und in Kapitel 1 lesen wir dann zum Beispiel in den Versen 8 bis 10, dass die Ernte ausgeblieben war. Und das war nicht nur einfach, dass es dann eben in diesem Jahr nichts zu essen gab, sondern auch im nächsten. Es gab kein Saatgut. Und eigentlich standen Ernten an und stattdessen gab es Hunger, Dürre, Not. Und die Leute hatten Angst um ihr Leben. Gottes Volk hatte wieder einmal richtig Sorge darum, was passiert im nächsten Jahr. Und Haggai erinnert das Volk an etwas ganz Grundsätzliches. Er sagt ihnen, Gott hat diese Dürre gesandt, weil ihr eure Prioritäten falsch gesetzt habt. Das sehen wir im ersten Kapitel. Und er fordert sie auf, den Tempel zu bauen. Und vielleicht, bevor wir uns zu diesem zweiten Kapitel hier zuwenden, ist es ganz entscheidend, dass wir einem Missverständnis vorbeugen. Wenn wir vom Tempel im Alten Testament lesen, auch jetzt hier bei Haggai, dann geht es nicht primär um das Gebäude, dass Gott einfach nur ein Einfamilienhaus haben möchte, mitten in Jerusalem, wie das eben alle anderen hatten. Dass Gott neidisch war auf die Menschen, die nicht angebetet haben, dass Gott missgünstig ist, dass Gott eine beleidigte Leberwurst ist. Es geht darum, dass Gott bei seinem Volk sein will, dass Gott sein Volk segnen möchte, dass Gott möchte, dass Menschen sich mit ihm versöhnen lassen. Im Tempel wurden Opfer dargebracht, im Tempel wurde Gott angebetet, im Tempel konnten sündige Menschen einem Gott begegnen, der gnädig ist, der Sünde vergibt, der Sünder annimmt. Und Gott macht sie darauf aufmerksam, dass sie das vergessen hatten. Dass sie ihre Freude, ihre Erfüllung, dass sie Gnade, Zufriedenheit, Glück von etwas anderem als von Gott erwartet haben. Und jetzt haben sie sich angefangen, an den Tempelbau zu machen. Das lesen wir dann in Kapitel 1, Vers 15 oder 14 dann schon. Sie kamen und machten sich an die Arbeit im Haus des Herrn. Am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Und ungefähr einen Monat später fängt Haggai wieder an zu predigen. Und das Volk ist es mittlerweile wahrscheinlich gewöhnt, immer wenn Haggai anfängt zu predigen, dann stimmt irgendwas nicht. Dann gibt es ein Problem. Haggai ist so ein Prophet, so ein Prediger, den hat man wahrscheinlich nicht gerne eingeladen. Wenn der anfängt zu predigen, dann weiß man, irgendwas stimmt nicht. Der legt seinen Finger mal wieder in eine Wunde. Gott sagt uns wieder, was gerade nicht passt. Und das Erste, was wir hier tatsächlich sehen in diesem zweiten Kapitel, in dem Gott sehr viel über den Dienst seines Volkes spricht durch Haggai, das sehen wir in den Versen 1 bis 3. Wenn du Gott dienst, kannst du enttäuscht werden. In den Versen 1 bis 3. Der dritte Vers schließt ja mit dem sehr ermutigenden Satz, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Wir müssen uns vorstellen, es gab bestimmt den einen oder anderen damals, der sich noch daran erinnern konnte, wie schön der Tempel war, der 70 Jahre vorher noch in Jerusalem gestanden hatte. Der Tempel, den Salomo gebaut hatte, auch wenn er verkommen war, wenn man ihn hat zusammenfallen lassen, Gottes Volk sich schon vorher nicht mehr darum gekümmert hat, er zeitweise unter Josia wieder hergerichtet wurde, man wusste noch irgendwie, es gab hier mal einen schönen Tempel. Und dann hat man immer diese Bauruine, diese Müllkippe mitten in der Stadt gesehen und gesagt, was jetzt da liegt, mitten in der Stadt, das ist nicht damit zu vergleichen. Vielleicht gab es auch den ein oder anderen älteren Mann damals in der Gemeinde in Jerusalem, der etwas gesagt hat, was wir bis heute häufig hören. Ich weiß noch früher, als alles besser war, als der Tempel noch schön war. Erinnert ihr euch, vielleicht könnt ihr ja gar nicht mehr. Das ist es, was Gottes Volk damals unglaublich entmutigt hat. Der Tempel, der vorher dort stand, von dem wir in Vers 3 lesen, an den Haggai das Volk versucht zu erinnern, das war kein halbfertiger Rohbau. Das war keine schäbige Ruine. Das war kein peinlicher Schandfleck mitten in der Stadt, der das Volk daran erinnert hat, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt, in ihrer Beziehung zu Gott. Es war ein Ort, an dem man Gott begegnen konnte, ein Ort, der schön war, ein Ort, der die Menschen daran erinnert hat, wie herrlich Gott eigentlich ist, wie anbetungswürdig, wie großartig. Es war der Ort, an dem man etwas erfahren konnte von der Heiligkeit, von der Schönheit, von der Liebe Gottes, auch von seiner Gerechtigkeit, wenn man gesehen hat, dass Opfer dargebracht wurden. Das ist nämlich der Punkt, den Gott hier immer wieder anspricht, den Gott hier deutlich macht in den ersten drei Versen. Sein Volk hat ein falsches Verständnis vom Tempel. Sie denken, sie müssen jetzt Gott dienen. Sie müssen jetzt einfach diesen Tempel bauen und dann ist Gott wieder zufrieden, dann ist Gott wieder glücklich. Und Gott ist hier sehr direkt, Gott ist unverblümt. Gott sagt in Vers 3, ist dieses Haus nicht wie nichts in euren Augen. Und spätestens, wenn Gott selbst so urteilt, dann ist den Menschen damals klar geworden und uns, hier hilft alles Schönreden nichts mehr. Dann hat es auch nichts geholfen, sich vielleicht an bessere Zeiten zu erinnern. Und vielleicht kennen wir das heutzutage in einer ganz ähnlichen Weise. Wir kennen vielleicht jeder von uns irgendwen, der sich gerne an bessere Zeiten erinnert. An Zeiten, in denen es einfacher ist, in denen es bequemer ist, Gott anzubeten. In denen es leichter war, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Und hier hilft uns, glaube ich, auch ein bisschen was zu verstehen. Wenn wir uns vorstellen, dass das Volk damals, wenn wir das wirklich nachfühlen, dass das Volk damals ganz ähnlich empfunden hat, wie wir heutzutage manchmal. Wenn wir in unserem Dienst für Gott unglaublich enttäuscht werden. Damals haben sie das ganz direkt von Gott gehört, der ihnen gesagt hat, wie ihr mir dient, wie ihr diesen Tempel baut, das funktioniert nicht. Das sieht schäbig aus. Heute würde Gott vielleicht manchmal sagen, sieht dein Leben, dein Dienst für mich nicht gerade sehr schäbig aus, nicht sehr zweitklassig. Und ich glaube, was uns da wirklich helfen kann, das ein bisschen zu verstehen, vielleicht verstehen das die Frauen unter uns ein bisschen besser, ist, wenn ihr mal beobachtet habt, wie Männer Dinge zusammenbauen, wie Männer versuchen, Dinge zusammenzubringen. Ich habe mal mit einem Freund versucht, einen IKEA-Schrank ohne Anleitung zusammenzubauen. Das war mitunter das waghalsigste Experiment, was man so machen kann. Und nach einer Weile waren wir unglaublich enttäuscht und frustriert. Weil das, was wir zusammen fabriziert haben, unglaublich zweitklassig aussah. Und das ist so etwas, was Gott hier seinem Volk eigentlich zeigt. Was Gott seinem Volk, worauf Gott sein Volk aufmerksam macht. Gott sagt seinem Volk, euer Dienst für mich, ist er nicht gerade unglaublich frustrierend, unglaublich enttäuschend? Funktionieren die Dinge gerade nicht so, wie ihr euch das wünscht? Wenn ihr nochmal mit reinschaut in Vers 2, Gott spricht hier nicht nur einfach ganz allgemein zu den Leuten. Gott sagt, sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter, zu Jeschua, dem Sohn des Hohenpriesters, zu dem Rest des Volkes. Gott spricht jeden ausnahmslos damals an. Ein ganzes Volk fängt auf einmal an, Gott wieder zu dienen. Sie wollen für Gott wirklich bezeugen, indem sie diesen Tempel bauen. Sie wollen etwas tun. Wir würden vielleicht heutzutage sagen, sie wollen etwas tun für Jesus. Und Gott fragt sie, ist es nicht gerade unglaublich frustrierend? Und worauf er sein Volk immer wieder in diesem Buch hier aufmerksam macht, ist, dass sie sich in ihrem Dienst immer wieder drohen, nur um sich selbst zu drehen. Nicht um Gott. Dass sie ihren Dienst für Gott so verstehen, dass es in ihrem Dienst für Gott im Tempelbau um sie geht. Nicht um Gott. Dass es nicht um Gottes Herrlichkeit, um Gottes Größe geht, sondern um sich selbst. Und wir merken daran etwas ganz Entscheidendes, was du vielleicht, ich kenne viele von euch ja leider nicht gut genug, was du vielleicht selbst immer wieder so erfährst. Dienst für Jesus. Dienst in Gottes Reich. Das fängt vielleicht auch damit an, dass ihr euch zusammengefunden habt, um eine Gemeinde zu gründen. Gott zu bezeugen in einer Stadt, in der die meisten Menschen ihn nicht kennen, kann manchmal sehr enttäuschend, frustrierend sein, niederschmetternd. Es ist so, dass Gott hier nicht sagt, es kann so sein, sondern dass Gott sogar damit rechnet, dass Dienst für ihn manchmal enttäuschend sein kann. Und woran wir manchmal merken, dass wir uns um uns selbst drehen, kann sein, dass vielleicht dass du dich fragst, ob deine Kollegen sehen, dass deine Arbeit dir keine lästige Pflicht ist. Oder eine andere Frage, hören deine Kinder, dass ihr gemeinsames Beten mit ihnen, merken Sie es, dass es keine anstrengende Notwendigkeit ist, sondern dass es dir Freude bereitet. Und Gott zeigt uns hier etwas ganz Entscheidendes. Gott justiert hier die Prioritäten seines Volkes für Dienst neu, indem er ihnen erstmal einen Finger in die Wunde legt und indem er ihnen sagt, Dienst für mich kann enttäuschend sein. Rechne damit. Und ich glaube, niemand anders fasst das besser zusammen, was uns helfen kann, wenn unser Dienst für Gott enttäuschend ist, weiter dran zu bleiben, als John Piper. John Piper richtet unseren Blick auf die Herrlichkeit und schreibt dazu, es ist Gottes Wille für dieses Zeitalter, dass sein Volk wie Salz und Licht unter allen anständigen Berufen verstreut ist. Gott möchte bekannt gemacht werden, da es Leben und Freude bedeutet, ihn zu kennen. Er ruft uns nicht aus der Welt hinaus und nimmt uns die Notwendigkeit der Arbeit weg. Er macht Gesellschaft und Kultur nicht einfach kaputt, sondern heiligt sie. Wenn dein Dienst für Jesus enttäuschend ist, wenn es vielleicht frustrierend ist, in der Gemeinde zu dienen, wenn es enttäuschend ist, an deiner Arbeitsstelle Gott zu bezeugen, wenn es dir vielleicht wirklich so geht, wie das, was Haggai hier schreibt, sieht vielleicht nicht der Tempel heute, aber sieht dein Dienst für Gott nicht wie nichts aus, dann brauchen wir immer wieder neu eine ganz grundlegende Ausrichtung auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Majestät Gottes, auf einen Gott, der über unseren Umständen thront. Und jeder von uns kennt mit Sicherheit Zeiten, Ereignisse, Phasen in unserem Leben, an die wir uns gerne zurückerinnern, über die wir uns freuen, weil in ihnen eigentlich alles glatt gelaufen ist. Alles hat reibungslos funktioniert. Wenn man jünger ist, ist das ja oft so, dass wenn man von einer christlichen Konferenz kommt, man Leidenschaft auf einmal wieder hat für die Bibel, man anfängt mehr in der Bibel zu lesen. Oder wenn du auf einmal merkst, deine Kinder fragen ganz automatisch, wie ist das mit Gott, Mama, Papa? Könnt ihr mir das erzählen? Könnt ihr mir das erklären? Und du merkst, wow, meine Kinder machen geistliche Fortschritte. Sie haben wirklich ein Verlangen danach, Gott kennenzulernen. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen unser Leben nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen, in denen unser Dienst für Gott tatsächlich etwas kostet. Haggai fragt uns, und somit schlussendlich Gott, vor allem durch Vers 3, trauerst du dem hinterher, was funktioniert hat, weil es schöner, angenehmer oder leichter war? Erinnerst du dich deshalb gerne zurück, weil es bequem war, weil die Dinge einfach funktioniert haben? Oder erinnerst du dich daran gerne zurück, weil Gott dich gebraucht hat, weil durch deinen Dienst etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar werden konnte, weil Gott dich benutzt hat, damit seine Herrlichkeit damals durch den Tempel, heute durch dein Zeugnis, durch deinen Dienst in der Gemeinde, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie sichtbar geworden ist? Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal auch neidisch nach links oder rechts schaust und dadurch enttäuscht wirst. Jemand anders kommt vielleicht einfach schneller voran. Jemand anders ist vielleicht einfach, wird schneller befördert, obwohl du Gott treu dienst an deiner Arbeitsstelle. Jemand anders macht geistlich Fortschritte, wo du dir denkst, der investiert dafür ja gar keine Zeit. Jemand anders ist beliebter. Und Gott fragt sein Volk schon damals, Gott fragt dich heute, ganz direkt durch Haggai, ist es dein Anliegen, dass ich gut aussehe, oder du? Das Volk dachte damals, wenn wir den Tempel bauen, dann muss Gott wieder für uns sein. Dann ist Gott wieder auf unserer Seite. Dann wird Gott für eine Ernte sorgen. Und Gott sagt zu seinem Volk, was ihr jetzt tut, sieht unglaublich schäbig aus. Es wird nicht mehr ansatzweise daran kommen, wie der Tempel einmal früher ausgesehen hat. Aber ihr müsst euch wieder ausrichten auf meine Herrlichkeit. Und manchmal gebraucht Gott ja tatsächlich solche Momente und Phasen in ganz besonderer Weise. In ganz besonderer Weise hilft Gott uns dadurch, unsere Prioritäten wieder zurechtzurücken. Auch durch Momente der Enttäuschung, durch frustrierende Phasen, in denen es anstrengend sein kann, Jesus zu bezeugen, Jesus zu dienen. Und John Piper schreibt dazu weiter: Durch seine verstreuten Heiligen verbreitet Gott eine Leidenschaft für seine Herrlichkeit in allen Dingen zur Freude aller Völker. Verrichtest du deine Arbeit wie der Rest der Welt, dann vergeudest du dein Leben, egal wie reich du wirst. Wir sehen es hier in dem, was John Piper schreibt und zum Schluss, was Haggai schreibt. Es braucht manchmal sehr lange, bis etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Es braucht manchmal Geduld. Es braucht manchmal die Aufforderung, dran zu bleiben am Dienst für Jesus, damit Gottes Herrlichkeit sichtbar werden kann, damit Gott uns gebraucht, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Vielleicht wartest du schon sehr lange drauf oder hoffst, dass Gott durch deinen Dienst für Jesus, egal wie das ganz konkret aussieht, Menschen zu sich führt. Dass Gott durch deinen Dienst für Jesus Menschen ermutigt, ihm entschiedener nachzufolgen, sein Wort mehr zu lieben, sich einzubringen in der Gemeinde, sich vielleicht der Gemeinde hier anzuschließen, dann sagt Haggai dir, auch wenn es enttäuschend ist, wenn manchmal die Resultate, die du dir wünschst, auf sich warten lassen, bleib dran, sei treu, bau diesen Tempel mit. Und Haggai bleibt nicht allein dabei, dass er den Finger in die Wunde des Volkes gelegt hat, sondern Haggai zeigt etwas Zweites. Haggai zeigt bei aller möglichen Enttäuschung, wenn du deinen Dienst ausdauernd tun willst, trotz Enttäuschungen, dann brauchst du immer wieder neu das Evangelium. Das sehen wir in den Versen 4 bis 5. Wenn du Gott dienst, brauchst du immer wieder neu das Evangelium, in den Versen 4 und 5. Gott konfrontiert sein Volk mit diesen Missständen und auf einmal sagt er durch Haggai zum Volk: Nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr, sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hoherpriester. Seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, mein Geist, bleibe in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Gott macht sein Volk nicht nur auf geistliche, sonstige Missstände aufmerksam, sondern Gott weiß, was sein Volk braucht. Vielleicht neigen wir als Menschen normalerweise dazu, dann ist vielleicht sowas zu sagen wie: Jetzt reiß dich zusammen, das schaffen wir. Du musst doch die Aufgabe richtig vor Augen haben und dann kriegst du das hin. Gott macht es anders. Gott ermutigt sein Volk, durch das Evangelium dran zu bleiben. Wenn es irgendetwas gibt, was uns im Alten Testament immer wieder daran erinnert, was das Evangelium eigentlich ist, das ist das, was wir hier lesen. Wir lesen hier zum einen davon, dass Gott sein Volk an etwas erinnert. Gott erinnert sein Volk daran, dass er treu ist. Wir fragen uns vielleicht, wer sind Serubabel, wer sind Jeschua, wenn ihr dieses Buch noch nicht oft gelesen habt. Serubabel ist ein Nachfahr von David, ist ein Vorfahr von Jesus. Jeschua ist ein Hohepriester, er ist ein Nachfahr von Aaron. Und Gott zeigt seinem Volk alleine durch diese beiden Männer, dass er sein Volk nicht vergessen hat. Gott sagt: Ich habe alles vorbereitet. Zum Urgroßvater von Serubabel hatte Gott noch gesagt: Du wirst nie wieder einen Nachkommen haben, der in Jerusalem herrschen wird. Und Gott ist trotzdem gnädig. Gott benutzt trotzdem genau einen Nachfahren von Joachim, den König, den er abgesetzt hat. Gott benutzt Serubabel. Das heißt nicht, dass Gott sich es anders überlegt hat, sondern dass Gott trotzdem gnädig ist. Und wir sehen, dass Jeschua, der Hohepriester, noch immer da ist. Es gibt jemanden, der in Jerusalem Hohepriester sein könnte, der in diesem Tempel den Gottesdienst anleiten könnte, der weiß, wie man Opfer darbringt. Jemanden, der weiß, was es heißt, dass Gottes Volk ihn anbeten soll, ihm dienen soll in Jerusalem. Und Gott erinnert sein Volk in Vers 5 an den Auszug aus Ägypten. Und ich glaube, wenn es irgendetwas gibt, was tatsächlich Israels Evangelium war, dann war es immer der Auszug aus Ägypten. Gott erinnert dieses kleine, unwichtige Volk in einer Stadt, die seit ein paar Wochen, Monaten erst wieder eine Mauer hat.
dieses kleine, unwichtige Volk, das nicht mal einen Tempel hat, das erinnert er daran, ich habe euch, als ihr aus Ägypten zog, versprochen, dass mein Wort und mein Geist in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Und wenn wir von diesem Bund lesen, den Gott geschlossen hat, als er sein Volk aus Ägypten geführt hat, dann stellen wir uns oft vor, auch für uns heute, wenn Gott mit Menschen einen Bund schließt, dann schließt er einen Vertrag. Dann heißt das, Gott nennt uns Bedingungen und wir können Gott Bedingungen nennen. Dass Gott uns sagt, ich bin für euch, ich bin mit euch, wenn ihr das macht. Das hat auch Israel sehr oft gedacht. So hat Israel seinen Gott oft gesehen. Und Gott erinnert sein Volk schon vorher in Vers 4 daran und sagt ihnen, ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Gott erinnert sein Volk daran, was der Bund mit ihm eigentlich bedeutet. Gott erinnert uns heute Morgen nochmal neu daran, durch Haggai, was es eigentlich bedeutet, das Evangelium zu kennen, dem Evangelium zu glauben und aus der Verheißung des Evangeliums Gott zu dienen, auch wenn es enttäuschend sein kann. Wenn es irgendetwas gibt, was das Evangelium besonders macht, was das Evangelium zur einzigen Grundlage macht für Dienst für Gott, dann ist es, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich. Dass Gott mit dir ist und dich nicht allein lässt. Dass Gott dir einen Serubabel, einen Jeschua gegeben hat, Jesus. Durch den Gott für dich ist, durch den Gott mit dir ist, durch den Gott für dich sorgt. Und das Evangelium ist nicht einfach nur eine Bauanleitung, durch die unser geistliches Leben dann irgendwie gelingt. So eine Blaupause, durch die das eben einfach funktioniert, dass Dienst für Jesus Freude bereitet. Dass es Freude bereitet, Gott in seiner Gemeinde zu dienen, Gott an deiner Arbeit zu dienen, Gott in deiner Ehe zu dienen. Das Evangelium ist nicht einfach nur eine Checklist, die du abarbeitest. Es ist Gottes Zusage, egal bei dem, wie du Gott dienst, wo du Gott dienst, was deine Aufgaben ganz konkret sind, dass Gott das zu dir sagt, was er damals zu seinem Volk schon gesagt hat. Ich bin mit euch, fürchtet euch nicht. Egal, wo du ihm dienst, egal, was Gott dir anvertraut hat an Dienst für Jesus. Das Evangelium ist die Verheißung, auch wenn es enttäuschend ist, dass nicht Durchhalteparolen dich durchtragen, sondern ein Gott, der unbedingt und bedingungslos treu ist. Ein Gott, der sein Wort nicht aufkündigt. Ein Gott, der sich nicht verändert. Ein Gott, der zu seinem Volk hält. Wenn es irgendetwas gibt im Alten Testament, was wir über das Evangelium lernen können, dann ist es gerade auch an diesem Volk immer wieder. Wir sind nicht qualifiziert, um Jesus zu dienen. Seine Gemeinde war es noch nie. Aber Gott gebraucht genau solche Menschen. Und Gott sagt genau solchen Menschen, die genau das hören müssen. Ich bin mit euch. Seid stark. Dreimal sagt er es in diesem ganzen Abschnitt zu seinem Volk. Er sagt, sei stark, Jeschua. Sei stark, Serubabel. Sei stark, alles Volk des Landes. Es ist nicht so, dass Gott dann einfach sagt, und jetzt guckt einfach mal, ob das klappt mit dem Tempel oder nicht. Gott sagt seinem Volk damals ganz deutlich, seid stark, baut diesen Tempel. Ich habe euch klar gesagt, was es bedeutet, mir zu dienen, was es heißt, für mich zu leben. Investiert euch in mein Reich, deine Kraft, deine Zeit, deine Freude. Aber das ist nicht die Grundlage, um Gott zu dienen. Die Grundlage ist, dass Gott sagt in Vers 5, das Wort, das ich mit dir vereinbart habe. Als ich dich durch meinen Sohn Jesus erlöst habe und mein Geist, sie bleiben in deiner Mitte, in deinem Leben bestehen. Das kündige ich nicht mehr auf. Sei stark, diene mir, auch wenn es enttäuschend ist. Und das Letzte, was wir sehen, sehen wir in den Versen 6 bis 9. Wenn du Gott dienst, dann brauchst du seinen Blick auf die Gemeinde. Und wenn du heute nur irgendetwas mitnimmst, dann ist es das. Dann ist es das, um was es in diesem ganzen Buch geht. Das entfaltet Haggai am deutlichsten in diesen drei Versen. in Versen 6 bis 9. Wenn du Gott dienst, brauchst du seinen Blick auf die Gemeinde. Wir müssen uns immer noch vorstellen, Haggai predigt, vielleicht auf dem Marktplatz damals, zu mehreren hundert, zu mehreren tausend Menschen. Da steht ein Serubabel, dessen Vorfahren die Könige von Juda waren, über dessen Vorfahren schon damals die Menschen in der Bibel lesen konnten, was für gottlose Menschen das waren. Da steht ein Jeschua, ein Hohepriester, der keinen Tempel hat, an dem er Gott dienen kann, der vielleicht nur einen provisorischen Altar hat, auf dem Opfer dargebracht werden können. Das ist die Szene, die wir vor Augen haben müssen. Das sind die Menschen, zu denen Haggai predigt. Menschen, die frustriert und enttäuscht sind in ihrem Dienst für Gott. Und zu diesen Menschen sagt Gott auf einmal durch Haggai noch einmal: Wenig Zeit ist es noch, ich werde den Himmel, die Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ich werde alle Nationen erschüttern. Die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. An diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Stell dir vor, diese Menschen haben alle geklagt, wie viel einfacher und bequemer es sein konnte, Gott woanders zu dienen, auf andere Weise. Manche kannten auch noch die Zeit des Exils, sie kannten noch das babylonische Exil. Da sind die ersten Synagogen entstanden, kleine, einfache, bequeme Gemeindehäuser, denen es einfach war, Gott zu dienen. Sie hatten einen gewissen Lebensstandard im Exil. Es war einfach, dort für Gott zu leben, einfacher als in Jerusalem. Es war dort einfacher, angepasst zu leben unter den Babyloniern, nicht besonders aufzufallen durch einen großen Tempel, in dem nur ein Gott angebetet wurde. Gott sagt einem Volk, das dauernd darüber klagt, dass der alte Tempel schöner war, dass es früher leichter war, im Exil Gott zu dienen, dass er etwas noch Größeres, wir müssen uns vorstellen, noch etwas viel Größeres mit so einem kleinen und elenden Haufen vorhat an Menschen. Dass Gott mit einer Müllkippe mitten in Jerusalem etwas Großartiges vorhat, was Auswirkungen auf die ganze Welt haben wird. Ich glaube, wenn ich damals Haggai so predigen hätte hören, ich hätte ihn wahrscheinlich ausgelacht oder gedacht, der hat wirklich große Sachen vor. Soll er mal anfangen? Und was Gott hier macht, ist tatsächlich das, wozu er das Volk die ganze Zeit aufruft. Er sagt ihnen: Orientiert euch neu an meiner Herrlichkeit, an meiner Größe, an meiner Treue, an meiner Gnade. Euer Dienst braucht eine Grundlage und die Grundlage dafür ist, dass ihr meinen Blick auf euren Dienst bekommt. Gott war damals in seinem Tempel gegenwärtig. Wir lesen hier davon, wenn ihr nochmal mit reinschaut in die Verse 6 bis 9, davon, dass der Tempel mit Herrlichkeit gefüllt war. Herrlichkeit ist manchmal ein sehr abstrakter Begriff für uns. Wir können es einfach vorstellen. Es bedeutet, Gott sieht gut aus und die Menschen anerkennen das und jubeln ihm dafür zu. Das bedeutet Herrlichkeit. Menschen bewundern Gott dafür, wie Gott ist. Sie beten ihn an dafür, wie Gott ist. Gott sagt, ich will die Kostbarkeiten aller Nationen. Und Kostbarkeiten bedeutet bis heute Kostbarkeiten. Das Wertvollste, was die Menschen haben, wird in diesen Tempel kommen. Gott sagt, ich werde ihn mit Silber, mit Gold füllen. Die Herrlichkeit dieses künftigen Tempels wird größer sein als die des Tempels, dem ihr so hinterher trauert, der einfacheren, der bequemeren Zeit. Und ich glaube, was Haggai hier beschreibt, das ist so ein bisschen, wie wenn man durch eine Milchglasscheibe schaut. Haggai sieht ganz trüb die Umrisse von dem, was kommen wird. Gott offenbart Haggai ganz grundlegend erstmal: Ich werde diesen Tempel, ich werde dieses kleine, unwichtige Volk, ich werde diese Müllkippe mitten in Jerusalem, wenn ihr treu seid, wenn ihr mir dient, ich werde sie so gebrauchen, dass es Auswirkungen haben wird, nicht nur auf euch, sondern sogar auf Menschen, die mich jetzt noch nicht anbeten. In Vers 7 lesen wir davon, dass die Kostbarkeiten aller Nationen kommen werden. Wenn Gott im Alten Testament von den Nationen spricht, wir stellen uns heute vielleicht sowas vor wie die UNO oder so ähnlich, einfach so eine nette Organisation, wo sich halt die Länderchefs zusammentun. Wenn Gott von den Nationen spricht, meint er in der Bibel immer wieder die Völker, die ihn nicht anbeten, die ihn nicht kennen, die ihr Leben irgendwelchen Dingen gewidmet haben, Göttern, die nicht annäherungsweise so herrlich sein könnten wie Gott und die es auch natürlich nicht sind. Und Gott sagt, diese Menschen werden mich durch euren Dienst anbeten. Diese Menschen werden mich lieben. Sie werden ihr Leben, ihre Schätze investieren für mich, weil sie erkannt haben, dass ich ihr größter Schatz bin. Und hier hilft es uns, glaube ich, wirklich zu sehen. Haggai sieht das einfach nur. Haggai sieht diesen Tempel, das Volk sieht diesen Tempel und Haggai schaut durch so eine Milchglasscheibe und weiß, irgendwie wird Gott das machen. Mit diesem kleinen Tempel. Er hat das versprochen, weil Gott schon vorher gesagt hat, in Vers 4 und 5, dass er treu ist, dass er seinen Bund hält, dass er unseren Dienst gebraucht, auch wenn es gerade anstrengend, ermüdend und enttäuschend ist. Und im Neuen Testament sehen wir dann sehr deutlich, wie Gott diese Milchglasscheibe wegnimmt, wie Gott uns eine Brille gibt, durch die wir klar sehen, was es heißt, dass Gott seine Herrlichkeit unter den Völkern bekannt macht. Dass Gott sich selbst bekannt macht. Der Weg, wie Gott das macht, wie Gott seinen Tempel unter den Nationen ausbreitet, das passiert durch die Gemeinde. Das passiert durch die Menschen, die gemeinsam Gott als sein Haus, als sein Leib dienen. Und du kannst dich jetzt heute Morgen hier umschauen und du fragst dich vielleicht auch manchmal, mir geht das jeden Sonntag so, mir geht das die ganze Woche eigentlich so, wenn ich Gott in seiner Gemeinde dienen darf, wenn ich Menschen begleiten darf, wenn du mit anderen gemeinsam geistlich wächst, wo soll hier Gottes Herrlichkeit sichtbar werden? Wie soll Gott hier seine Herrlichkeit sichtbar machen? Wie soll Gott hier groß gemacht werden? Wie sollen Menschen, die ihn noch nicht kennen, diese Gemeinde sehen und sagen, wow, wenn das die Menschen sind, die diesem Gott dienen, dann muss ich den Gott kennenlernen, den sie anbeten, dem sie nachfolgen. Und dafür lohnt es sich, den ersten Petrusbrief mit aufzuschlagen, in Kapitel 2, in den Versen 4 bis 6. In 1. Petrus 2, in Kapitel 4 bis 6, schreibt der Apostel Petrus an Christen der ersten Generation: Zu ihm, Jesus Christus, kommt, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir sehen hier deutlich, wie Gott seine Herrlichkeit durch die Gemeinde sichtbar macht, indem sich seine Gemeinde immer wieder in ihrem Dienst am Eckstein ausrichtet. Damals musste das Volk erstmal ein Fundament legen für diesen Tempel. Das lesen wir dann im Rest von Kapitel 2. Sie mussten das Fundament des Tempels bauen. Und dann legt Gott schon wieder seinen Finger in die Wunde. Im Neuen Testament sehen wir, dass Gott ein viel tragfähigeres Fundament gelegt hat. Ein Fundament, das nicht aus Steinen besteht. Ein Eckstein, der eigentlich kein Stein ist, sondern der eine Person ist. Und der Eckstein, den uns Petrus hier nennt, das ist Jesus. Durch diesen Eckstein, durch den Eckstein Jesus, baut Gott seine Gemeinde, schreibt Petrus. Indem sich seine Gemeinde die anderen Bausteine, jeder von euch, der hier auf einem Stuhl sitzt, ist ja irgendwo ein Stein an diesem Haus Gottes, indem sich diese Steine am Eckstein ausrichten, zusammen, indem sie zusammenwachsen, indem die Steine, die eingefügt werden in diesen Tempel Gottes, immer mehr werden wollen wie der Eckstein, immer mehr aussehen wie der Eckstein. Bis irgendwann dieser ganze Tempel eigentlich nur aus Ecksteinen besteht, aus Steinen, die aussehen wie Jesus, durch die Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und wie lernen wir diesen Blick Gottes auf die Gemeinde kennen? Wir fragen uns dann vielleicht, welches Buch muss ich lesen in der Bibel? Welche Predigt muss ich darüber hören? Wofür muss ich ganz konkret beten? Damit ich lerne, die Gemeinde so zu sehen, wie Gott sie sieht. Dass Gott seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht durch die Gemeinde bekannt macht. Der Weg, wie das passiert, der ist erschreckend einfach. Indem wir leben in der Gemeinde. Indem wir uns von der Gemeinde auf den Eckstein ausrichten lassen. Durch die Gemeinschaft miteinander. Indem wir miteinander auf Gottes Wort hören. Indem wir miteinander und füreinander beten, dass wir ähnlicher werden wie der Eckstein, dass wir mehr aussehen wie der Eckstein. Das ist der Weg, wie Gott die Kostbarkeiten der Nation, um das mit Haggai zu sagen, nicht nur der Nation, sondern aller Nationen, in sein Haus bringt, indem Gott seine Herrlichkeit bekannt macht, indem Gott Frieden schafft durch seinen Tempel. Und wir stellen uns jetzt hier vielleicht vor, was heißt das konkret? Heißt das, dass die Menschen Spenden in die Gemeinde bringen? Wenn Gott hier davon spricht, dass sie ihre Kostbarkeiten bringen, heißt es, dass sie ihre Talente, ihre Gaben einbringen. Ich glaube, was uns Haggai hier deutlich zeigt, auch wenn er selbst noch nicht so ganz genau weiß, wie das passieren wird, ist, die Gemeinde ist kostbar. Die Gemeinde ist Gottes wertvolles Volk. Und wir sehen dann im Neuen Testament ganz deutlich, sie ist wertvoll, weil der Eckstein wertvoll ist. Weil es der Eckstein ist, von dem die Gemeinde lernt, an dem sie sich ausrichtet, an dem Menschen, um den Menschen herum sich versammeln, zusammengefügt werden, um ihm nachzufolgen, um ihm ähnlicher zu werden, um von ihm zu lernen, um seine Herrlichkeit bekannt zu machen. Nicht ihre eigene, sondern die Herrlichkeit des Ecksteins. Und weil sie das zu ihrem Ziel gemacht haben, wird irgendwann die Herrlichkeit des Ecksteins auch zur Herrlichkeit der anderen Steine. Und manchmal lachen wir, ganz berechtigt, um das von vorhin noch einmal aufzugreifen, über Projekte wie Freshkills Landfill. Wenn Menschen versuchen, aus einer Müllkippe einen wunderschönen Park zu machen. Aber streng genommen ist jede Gemeinde, in der Menschen sich um den Eckstein Jesus Christus herum versammeln, genauso ein Bauprojekt. Und versteht mich nicht falsch, ihr seid natürlich keine Müllkippe. Aber das ist Gottes Blick auf unseren Dienst für ihn. Menschen, die nicht qualifiziert sind, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, deren Dienst dann auch manchmal für sie selber erfahrbar enttäuschend ist, weil es anstrengend ist, Jesus zu dienen. Er hat nie etwas anderes verheißen. Du kannst von Gott enttäuscht werden, wenn du Jesus dienst. Aber Gott steht im Evangelium zu seiner Verheißung und zur einzigen Grundlage, die dir Kraft gibt, ihm zu dienen, die dir die Ausdauer gibt und die Freude, ihm zu dienen. Und vor allem zeigt dir Gott zuletzt, in diesem letzten Abschnitt des Buches, es lohnt sich, Gott zu dienen, in seiner Gemeinde, in seinem Volk, weil Gott uns an diesem Eckstein ausrichtet, weil Gott seine Herrlichkeit durch deinen Dienst bekannt machen will. Auch wenn es anstrengend ist, wenn es enttäuschend ist, wenn es ganz unscheinbar aussieht, wie du Jesus dienst. Haggai sagt schon damals dem Volk dreimal, sei stark. Man könnte heute sagen, bleib dran. Und Gott sagt dir durch Haggai, denn ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Lass uns noch einmal miteinander beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du damals deinem Volk diese großartige Verheißung gegeben hast. Und wir bekennen dir, dass wir selbst auch wissen und das erfahren haben, das sicher auch noch erfahren werden, dass es nicht leicht ist, dir zu vertrauen, einem Gott, den wir nicht sehen, einem Gott, der uns so eine große Aufgabe anvertraut hat. Umso mehr danken wir dir für die Verheißung des Evangeliums, die du uns gegeben hast, durch Jesus, durch den du mit uns bist, durch den du für uns bist, der zu uns gesagt hat, fürchtet euch nicht. Wir bitten dich ganz besonders, egal wo wir dir dienen, ob es bei der Arbeit, in unserer Familie, im Studium ist, in unserer Erziehung von Kindern, Vater, egal wo, hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns, an deinem Reich mitzubauen. Hilf uns, deine Herrlichkeit zu sehen, wenn wir sie nicht sehen. Zeig sie uns und gebrauch uns, um deine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Unter diesen ganzen Völkern, unter den Menschen, ja auch hier in Tübingen, die dich nicht kennen, die Jesus nicht kennen, die ihn brauchen, von dem du gesagt hast, dass die Völker ihre Kostbarkeiten, dass die Völker selbst zu ihm kommen werden, um ihn anzubeten. Wir bitten dich für diese Woche, dass du bei uns bist, dass du uns Gelegenheiten schenkst, dir so zu dienen, zum Lob und zur Ehre deines Namens. Amen.